Detektor FM. Zurück zum Thema.
Er wird auch der Letzte seines Volkes genannt. Niemand weiß genau, wie alt er ist, welche Sprache er spricht und ob er sich vielleicht einsam fühlt. Eine brasilianische Regierungsbehörde, FUNAI heißt sie, hat jetzt ein Video von diesem Mann veröffentlicht. Die Sache hat einen ernsten Hintergrund, denn er ist der letzte Überlebende eines unkontaktierten Volkes im brasilianischen Bundesstaat Rondônia. Über die Geschichte dieses Mannes und die Lage unkontaktierter Völker in Brasilien spreche ich jetzt mit Linda Poppe. Sie leitet das Berliner Büro der Organisation Survival International. Hallo, Frau Poppe.
Hallo.
Frau Poppe, das Video zeigt einen Mann, der trägt keine Kleidung. Die Haare, wenn ich das richtig erkenne, reichen ihm hinten bis zu den Knien, in die Kniekehlen. Das Gesicht ist sehr schwer zu erkennen. Und er hackt auf einen Baum ein. Was weiß man sonst über die Geschichte dieses Mannes?
Also so viel sieht man ungefähr auf dem Video. Also dieser Mann gehört einem indigenen Volk an, das bis auf ihn ausgerottet wurde. Man geht davon aus, dass es Angriffe von Farmern und Viehzüchtern gab, die das Land, auf dem das Volk gelebt hat, sich unter den Nagel reißen wollte. Was quasi zu einem Massaker geführt hat. Er soll der einzige Überlebende sein. Man weiß nicht viel über ihn, weil er unkontaktiert ist. Das heißt, man hat keinen friedlichen Kontakt zu ihm in regelmäßigen Formen. Man weiß nicht, welche Sprache er spricht. Man weiß eigentlich so gut wie überhaupt nichts über ihn. Nur wo er lebt, dass er jagt, dass er sammelt, dass er Häuser baut. Man hat solche Häuser gefunden, aber ansonsten gibt es keinen Austausch mit ihm.
Das heißt, man kann solchen Menschen auch nicht einfach gegenübertreten?
Richtig, also aus mehreren Gründen. Zum einen hat er natürlich eine sehr schreckliche Geschichte. Also wie gesagt, seine Familie, seine Angehörigen wurden ausgerottet. Man geht von Massakern aus, man hat Spuren gefunden von Häusern, die planiert wurden mit Bulldozern. Also man geht davon aus, dass es tatsächlich auch sehr dramatisch war. Das heißt, er hat wahrscheinlich keine sehr gute Weltsicht auf uns und von den Sachen, die man beobachtet hat, ist es tatsächlich so, dass er versucht, Kontakt zu vermeiden bzw. dann flüchtet, wenn Kontakt aufgenommen werden soll. Wie gesagt, man könnte auch gar nicht tatsächlich mit dem sprechen und es ist natürlich auch die Bedrohung, dass es zu Krankheitsübertragung kommt. Der Mann lebt unkontaktiert, das heißt, er hat zum Beispiel gegen Masern oder Atemwegserkrankungen keine Abwehrkräfte aufgebaut, die vielleicht für uns jetzt völlig übliche Erkrankungen sind.
Was bedeutet das noch, unkontaktierte Völker? Also woher weiß man, außer dass, wenn sie vielleicht sofort flüchten, dass sie Kontakt aufnehmen wollen oder eben auch nicht?
Also es gibt in Brasilien am meisten unkontaktierte Völker weltweit, rund 100. Und die, wie sie sich verhalten, ist relativ ähnlich. Dass, wenn man ihnen zu nahe kommt, sie entweder die Personen, die sich ihnen nähern, angreifen oder dass sie fliehen. Sie hinterlassen auch oft Zeichen, wie zum Beispiel gekreuzte Speere auf dem Weg, die klar zeigen sollen, dass Besuch nicht willkommen ist. Wenn es Überwachungsflüge gibt über bestimmte Gebiete, die zum Beispiel die Behörde FUNAI, die Sie schon erwähnt haben, durchführt, dass sie da mit Pfeil und Bogen auf die Flugzeuge zielen. Also es ist schon relativ eindeutig, dass sie keinen Kontakt wollen in den meisten Fällen.
Gibt es außerhalb Brasiliens auch noch Völker? Sie haben jetzt gesagt, über 100 in Brasilien, aber wo gibt es noch welche?
Also es gibt im Amazonasgebiet einige, auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Bolivien oder Peru. Und es gibt auch in Indien ein unkontaktiertes Volk. Und in Indonesien gibt es auch mehrere, von denen man weiß. Also es sind Völker, zu denen man keinen Kontakt hat, aber von deren Existenz man weiß, zum Beispiel durch Spuren, die sie hinterlassen haben oder durch solche Aufnahmen, wie sie jetzt entstanden sind vom Letzten seines Volkes.
Das Videomaterial, über das wir da eingangs gesprochen haben, das stammt auch, wenn ich richtig informiert bin, bereits aus dem Jahr 2011. Bisher hat die brasilianische Behörde da mit der Veröffentlichung gezögert. Man kann ihn ja auch schlecht fragen, ob man darf oder nicht. Warum haben sie es jetzt doch veröffentlicht?
Richtig, also das ist natürlich immer eine Abwägung, inwiefern man da in Rechte eingreift oder überhaupt das Recht hat, sowas zu veröffentlichen. Die FUNAI ist in einer sehr schwierigen politischen Situation. Sie muss zum einen immer rechtfertigen, dass es überhaupt unkontaktierte Völker gibt, um den Schutz ihrer Gebiete durchzusetzen. Und bei diesem Mann ist ja auch nicht, dadurch, dass man ihn selten sieht, ist nicht klar, ob er überhaupt noch da ist. Und viele Großgrundbesitzer in der Region haben Interesse daran, dieses Land zu nutzen. Das heißt, die Behörde muss immer wieder belegen, dass es dort noch jemanden gibt und dass es noch ein indigenes Schutzgebiet dort gibt und das respektiert werden muss. Und deshalb müssen sie ab und zu solche Sachen veröffentlichen, wie diese Videoaufnahmen. Und politisch ist die Situation auch schwierig, weil die FUNAI sich einer sehr starken Agrarlobby in Brasilien gegenüber sieht. Das Budget wurde massiv gekürzt. Die Regierung versucht da wirklich mit allen Mitteln indigene Rechte, indigene Landrechte auszuhebeln, weil sie als Entwicklungshindernis gesehen werden. Das heißt, für die FUNAI ist es sehr wichtig, zu zeigen, welche Bedeutung ihre Arbeit überhaupt hat und dass es hier immer noch um Menschen und Menschenrechte geht.
Das heißt, da eine ungewisse Zukunft auch für die indigenen Völker in Brasilien. Jetzt sind im Oktober dort Parlamentswahlen. Könnte da ein Regierungswechsel mehr Rechte oder weniger Rechte für die FUNAI und auch also für die Behörde, die indigenen Völker schützt und für die indigenen Völker selber bringen? Oder spielt indigene Politik überhaupt eine Rolle in Brasilien? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also es ist schon natürlich ein Thema, gerade weil zum Beispiel das Agrarbusiness ist ein sehr einflussreicher Faktor in den Wahlen. Sie stellen zum Beispiel im Kongress auch viele Personen, die ihnen nahestehen. Und die haben natürlich ein großes Interesse, dass indigene Landrechte ausgehebelt werden. Das sind oft Gebiete, die sehr lukrativ noch sind, dadurch, dass sie nicht ausgebeutet wurden, sondern bisher als indigene Gebiete unter Schutz standen. Das heißt, das ist schon ein Thema, um sich quasi mächtige Wählerunterstützung zu holen. Indigene Rechte anzugreifen ist also quasi so eine Art Wahlkampfmittel. Wie das jetzt tatsächlich in den Wahlen aussieht, das muss man sehen, was am Ende rauskommt. Wir können jetzt schon sagen, dass die Gewalt gegen Indigene in den letzten Jahren zugenommen hat, also die Landkonflikte wirklich gewalttätiger werden, dass es häufiger Morde gibt oder Anschläge auf das Leben von Indigenen, gerade von Aktivisten, die sich für Landrechte einsetzen. Also es ist eine sehr brenzlige Lage. Gleichzeitig gibt es so eine Art Straffreiheit fast. Also man sieht, dass die Behörden und Justizbehörden vor allem da fast so eine Art Auge zudrücken, wenn es darum geht, Indigene anzugreifen oder ihre Rechte auszuhebeln.
Die brasilianische Behörde zum Schutz indigener Völker, FUNAI, die hat Videomaterial veröffentlicht vom Letzten seines Volkes, so wird er im Volksmund genannt. Das ist ein Mann, der unkontaktiert als Letzter seines Stammes im brasilianischen Dschungel lebt. Und er, wie auch andere indigene Völker in Brasilien, sind massiv bedroht. Ihr Schutz und ihr Überleben hängen vom Schutz der Regierung ab. Darüber habe ich mit Linda Poppe vom Survival International gesprochen. Vielen Dank, Frau Poppe.
Ja, vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.